Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Magdalena Sütterlin und ich darf hier arbeiten für die Scala, für die Familien. Und da ihr alle Familie seid, hey, ich darf für euch arbeiten. Und heute... Ah, danke. Und heute habe ich sogar das große Privileg, ich darf für euch predigen. Und ich habe ein ganz tolles Thema vorbereitet. Ich habe mir sehr viel Mühe natürlich gemacht.
Hallo, ich habe einen Brief. Ich habe einen Brief von Paulus.
Hallo, und wer bist du?
Ich bin Epaphroditus.
Hallo, Epaphroditus.
Und ich habe Post von Paulus und ich will die unbedingt vorlesen.
Und die ist wichtig?
Die ist sehr wichtig.
Na, wenn das
frisch
so ist.
Aus dem Gefängnis habe ich
Okay, bitte. Kann ich dir was abnehmen?
Bitte. Also von Frau Paulus. Meine lieben Geschwister, ich sitze in Gefangenschaft. Meine Tage sind grau und trist. Doch ihr sollt wissen, die gute Nachricht wird überall erzählt. Meine Gefangenschaft hat die Bekanntmachung nicht verhindert. Ganz im Gegenteil. Alle hier wissen, weil ich Jesus diene, bin ich angeklagt. Die anderen Christen in meiner Umgebung haben etwas daraus gelernt. Sie sind mutig geworden. Voller Zuversicht vertrauen sie auf den Beistand Gottes. Die Christen sind furchtlos. Sie erzählen Gottes rettende Botschaft ohne Scheu. Leider erzählen manche die Botschaft aus Neid. Sie möchten besser sein als ich und mir Kummer bereiten. Aber viele Christen wollen mich in meinem Auftrag unterstützen. Mein Auftrag ist es, die gute Nachricht zu verbreiten. Diese Menschen handeln aus Liebe. Die anderen aus Gemeinheit. Aber egal, was macht das schon. Wichtig ist nur, dass die rettende Botschaft von Jesus verkündigt wird. Warum sie von Jesus reden, ist nicht so wichtig. Ich freue mich einfach, dass die Botschaft verbreitet wird. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Meine lieben Geschwister, ihr betet für mich und der Heilige Geist ist bei mir. Am Ende wird alles gut werden. Ich hoffe, dass ich nicht schwach werde. Ich erwarte, dass Gott bei mir bleibt. Früher, wenn ich mich klein und schwach gefühlt habe, hat Jesus immer eingegriffen und Großes vollbracht. Ich glaube, auch jetzt möchte Jesus seine Stärke und Macht zeigen. Jesus kann durch meine Situation bekannt gemacht werden. Andere Menschen werden dadurch auf ihn aufmerksam. Dabei ist es egal, ob ich lebe oder sterbe. Mein Motto lautet, Jesus ist mein Leben. Und wenn ich sterbe, bin ich endlich bei ihm. Punkt. Ich will Jesus dienen, solange ich lebe. Mit meinem ganzen Leben kann ich etwas für Jesus bewirken. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Entweder sterben und bei Jesus sein oder leben und Jesus dienen. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon bei Jesus sein. Das wäre das Allerbeste. Aber ich habe hier noch eine wichtige Aufgabe. Ihr braucht mich. Deshalb glaube ich, dass ich am Leben bleibe. Ich will euch helfen. Ich möchte euch etwas beibringen, damit euer Glaube wächst und eure Freude am Herrn größer wird. Wenn ich endlich zu euch komme, dann feiern wir ein Fest. Wir werden Gott feiern. Wir werden ihm Lieder singen. Jesus hat so viel Gutes an mir getan. Dafür wollen wir ihm danken. Wenn ich komme, haben wir Grund genug, Jesus fett zu loben. Herzliche Grüße, euer Paulus. Ich gehe dann mal wieder.
Danke, danke Epaphroditus, dass du uns das vorgelesen hast. Okay, ich würde sagen, wir vergessen meine Predigt und reden über diesen Brief. Das waren jetzt viele, viele Informationen, oder? Und das ging ganz schön schnell. Und deswegen gucken wir jetzt nochmal langsam. Gut, dass ich den hier behalten durfte. Also, mir ist aufgefallen, dass die Christen sich ja mutig fühlen. Also Paulus sitzt in Gefangenschaft und die Christen sind mutig, sie sind furchtlos. Und los, sie gehen raus und sagen, Jesus liebt dich und dich und dich auch. Und alle, die sagen das, die gehen raus und die sagen das. Und die sagen, Jesus möchte uns mit dem Vater im Himmel, mit Gott versöhnen. Und die sind so mutig und die gehen raus. Und das, obwohl Paulus im Gefängnis sitzt. Finde ich schon interessant. Also wenn ich darüber nachdenke, was mich so ermutigt, dann denke ich so an krasse Sachen, Erfolg. Wenn mir jemand erzählen würde, oder ich würde hören, boah, da verschenkt jemand Bibeln, überall. Und auf einmal sind 100 Menschen, die sagen, ja, wir wollen auch Jesus folgen. Also so viele, wie ihr hier seid, alle sagen auf einmal, ja, los geht's. Da würde ich sagen, wow, voll cool, da mache ich mit. Aber wenn ich höre, jemand redet von Jesus und dann wird er ausgelacht und dann wird er weggeschickt und gesagt, mit dir wollen wir nicht spielen oder der wird sogar ins Gefängnis gesetzt, da würde ich mir doch überlegen, ob ich von Jesus reden will. Wenn das nächste Mal das Thema zur Sprache kommt, dann würde ich mir auf die Lippen beißen und ich würde ganz still werden. Aber die Christen machen das nicht. Die sind laut, genau wie ich das vorhin gesagt habe. Die sagen, Jesus liebt dich und Jesus liebt dich und die sind mutig. Aber irgendwie passt es doch nicht zusammen. Da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Warum sind die Christen denn mutig? Und vielleicht, also eigentlich wollte ich ja heute über Vorbilder reden und vielleicht ist Paulus ja ein Vorbild. Also wenn jemand ein Vorbild ist, dann will man ja das tun, was der auch tut. Ne, ein Vorbild, das ist jemand, den guckt man sich an und dann denkt man sich, ah, cool, was der macht, finde ich gut, so will ich das auch machen, so will ich auch sein, so will ich auch reden. Und vielleicht nehmen die Christen sich da ein Vorbild an dem. Und das Vorbildliche an Paulus hier ist ja, dass er sagt, meine Aufgabe, also Paulus' Aufgabe ist es, die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Das heißt, Paulus sagt ja auch schon, ich will eigentlich überall erzählen, wie sehr Jesus uns liebt und dass er uns mit Gott versöhnen will. Und ich, Paulus, will das überall rum erzählen. Und das nehmen die Christen sich als Vorbild. Das wollen die auch machen. Deswegen sind die mutig. Und Paulus ist ja auch mutig. Der ist ja mutig. Der steht da völlig hinter und sagt, oh ja, das will ich. Und trotz dessen, dass es für ihn gefährlich ist, erzählt er davon. So, wenn wir jetzt überlegen, was so ein Vorbild ausmacht, dann ist jetzt zum Beispiel, ist der Paulus standhaft. Also der hat seine Aufgabe und der zieht die voll durch. Jetzt ist standhaft so ein bisschen ein komisches Wort, ich will das mal versuchen zu erklären, okay? Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ein kleiner Mensch sein Gemüse nicht essen möchte, dann stellt er sich dahin und sagt, nein, ich esse mein Gemüse nicht! Und dann stampft er und er sagt, nein, und die wollen ganz standhaft sein und die stellen sich fester auf den Boden. Wenn ich jetzt einen Mensch habe, der kein Gemüse essen möchte, dann geht's ihm nicht mehr so lange gut. Das könnte gefährlich sein für seine Gesundheit. Also esst lieber euer Gemüse. Also Standhaftigkeit ist nicht unbedingt vorbildlich. Da muss man immer genau hingucken, wofür ist man denn standhaft? Außerdem ist Paulus hoffnungsvoll und zuversichtlich. Und wisst ihr, ich bin auch immer zuversichtlich. Ich bin ja Fahrradfahrerin. Ich habe gar kein Auto und ich fahre immer Fahrrad. Und ich besitze keine gute Regenjacke. Und ich besitze nicht mal eine Regenhose. Weil ich bin total zuversichtlich, wenn ich Fahrrad fahre, dann regnet es nicht. Ihr könnt meinen Kleiderschrank durchsuchen. Ich lüge nicht. Ich habe keine gute Regenjacke. Also ich bin immer zuversichtlich. Aber nehmt mich besser nicht zum Vorbild, weil ich bin auch regelmäßig klitschnass. Und das ist ganz schön eklig, wenn man da irgendwo beim Kaffee gemütlich sitzt und man ist von oben bis unten nass. Also, ich bin kein gutes Vorbild in dieser Hinsicht. Und auch Kinder, die ihr Gemüse essen wollen, sind zwar standhaft, aber kein gutes Vorbild. Warum ist Paulus aber jetzt ein Vorbild oder warum könnte er ein Vorbild sein? Da will ich nochmal hinschauen. Und zwar, jetzt muss ich mal genauer in den Brief reingucken. Eine Sekunde. Paulus ist super nett und sagt uns hier sein Lebensmotto. Der sagt das richtig deutlich. Der hat sogar einen Punkt dahinter gesetzt. Und ein Motto, das ist was, was uns beschreibt, wie jemand denkt. Also, Entschuldigung, also ein Motto. Ich denke, Es wird niemals regnen, wenn ich Fahrrad fahre. Und die Handlung daraus ist, ich kaufe keine ordentliche Regenjacke. Also ein Motto sagt uns, wie jemand denkt. Und am Ende kommen dann ja die Handlungen dabei raus. So. Paulus hat auch ein Motto gesagt. Das habe ich schon erwähnt. Wisst ihr noch das Motto? Hat irgendwer... Das war schon ganz schön schnell. Da war irgendwer schon... freut euch. Nee, ich finde, der hat schon sehr deutlich sein Motto. Ich lese das nochmal hier aus dem Originalbrief vor, bevor ich mich jetzt vertue. Jesus ist mein Leben und wenn ich sterbe, dann bin ich endlich bei ihm. Punkt. Das ist der Satz, das ist sein Motto. Habt ihr so ein Motto schon mal gehört? Also ich habe schon ganz verschiedene Mottos gehört. Alles Mögliche, zum Beispiel sowas wie Hauptsache, du bist glücklich. Das ist ein ziemlich übliches Motto. Ich weiß nicht, also ich höre das relativ oft und in verschiedenen Kontexten. Und ich habe ja mal mit älteren Menschen viel gearbeitet und da war ganz oft das Motto, Hauptsache gesund. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist eigentlich nicht so wichtig. Dann habe ich euch ein Motto mitgebracht von meiner Oma. Und ich komme ja nicht von hier, also sondern vom Niederrhein. Und meine Oma, die sagt, es hat noch immer gut gegangen. So, klar, oder? Es bedeutet, bisher ist es immer gut gegangen, also wird das in Zukunft so bleiben. Das bedeutet das Motto. Ich sage es noch einmal, weil es so schön ist. Es hat noch immer gut gegangen. Das muss man schon mit ein bisschen Bums sagen, genau. So, letztes Motto, was ich noch so kenne und was so geläufig ist. Alles muss Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann ist es doof. Dann ist es falsch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist das auf jeden Fall sehr bekannt. So, bei dieser Art von Mottos, die ich euch jetzt vorgelesen habe, da geht es ganz viel um mich. Um das Ich. Mir soll's bitte gut gehen. Ich will mich gut fühlen. Ich will glücklich sein. Ich will gesund sein. Und der Blick für diese Mottos, der geht genau bis hierhin. Und zwar bis zu meiner eigenen Nasenspitze. Weiter guckt man dann gar nicht unbedingt. Hier geht's um alles, was wichtig ist, betrifft mich. Ich bin wichtig, mein Glück, meine Gesundheit, meine Zufriedenheit. Und ich, mein Zimmer, mein Körper, mein Handy, mein Fahrrad, meine Freizeit, alles, meins. Wenn wir jetzt das Motto von Paulus angucken, dann sehe ich da gar nicht was von Glück und ich sehe da nichts von Spaß und ich sehe da auch leider nichts von Gesundheit, auch wenn das bestimmt total wichtig ist. Also, wenn wir das Motto von Paulus angucken, dann sehen wir, Jesus ist im Zentrum. Mein Leben ist Jesus. Jesus ist mein Leben. Entschuldigung, jetzt werfe ich es schon an. Mein Leben, alles in meinem Leben soll auf Jesus ausgerichtet sein. Das ist das Motto. Das ist der erste Teil vom Motto. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wenn man das Motto so sagt, dann kommen da Handlungen raus. Und die Handlungen, die Paulus daraus macht, ist, ich will Jesus dienen, solange ich lebe. Mit meinem Leben kann ich etwas für Jesus bewirken. Also das ist jetzt wieder aus seinem Brief. Das sagt er. Der macht das. Also sein Motto ist, Jesus ist mein Zentrum. Und was er macht ist, ich will Jesus dienen mit meinem ganzen Leben. Nicht heute Morgen, nicht übermorgen, vielleicht ein bisschen. Mit meinem ganzen Leben. Jesus ist das Zentrum. Wenn wir jetzt Paulus also überlegen, für unser Leben als Vorbild zu nehmen, dann können wir auch überlegen, was bedeutet das denn? Wenn ich sage, ich will jetzt Jesus in mein Zentrum setzen, was kann ich denn dann machen? Dann kann ich Jesus mitnehmen. Ich kann ihn mitnehmen in den Kindergarten, mitnehmen in die Schule, mitnehmen in die Arbeit, mitnehmen ins Studium, in die Ausbildung, wohin auch immer. Ich kann den mitnehmen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Und zwar von meiner Mama. Ich mag meine Mama sehr und ich erzähle gerne von der und heute dürft ihr auch noch was von ihr hören. Also meine Mama, die hat in einem Altenheim gearbeitet und die wollte Jesus mitnehmen auf die Arbeit. Und dann hat sie morgens gesagt, also gebetet, hat gesagt, Jesus, ich möchte dich heute so gerne mitnehmen. Was kann ich denn für dich tun heute? Und ich kann mir meine Mama schon sehr gut vorstellen, wie sie dann so auf der Arbeit ist und sie guckt sich die Menschen an und denkt, möchtest du reden oder du? Und dann hat sie so immer, aber es hat sich nicht ergeben. Die ganze Arbeitszeit, die ganze Zeit, nee, war irgendwie nicht, Jesus war nicht das Thema und irgendwie kam da nicht sowas auf. Und dann wollte sie schon fast nach Hause gehen und war schon so, oh, die älteren Menschen, die wollen alle nicht über Jesus reden und dabei bräuchten die das doch. Das war so der Gedanke meiner Mama, das war es ja schon ganz schwer. Und dann kommt eine Kollegin, also eine junge Frau, die war wahrscheinlich jünger als ich jetzt. Und die sagt, oh, Elisabeth, so heißt meine Mama. Elisabeth, es geht mir schlecht. Und dann hat sie angefangen, über ihre Probleme zu reden. Und meine Mama durfte ihr von Jesus erzählen und durfte sogar mit ihr beten. Also so hat meine Mama Jesus mitgenommen. Und heute Morgen, da habe ich eine Aufgabe hier. Ich darf hier vorne reden, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Das ist heute meine Aufgabe. Und wisst ihr, diese Woche, da war das nicht immer leicht für mich, heute hier vorne zu stehen und das vorzubereiten. Und dann habe ich angefangen und habe meinem Chef, kennt ihr alle meinen Chef, ja, das ist der Christian da drüben, und dann habe ich gesagt, hey, du kannst es doch viel besser. Und du bist das doch schon gewohnt und sowieso, die Leute hören dir so gerne zu. Und ich habe versucht, so ein bisschen zu schmeicheln, dass er meine Aufgabe heute übernimmt. Also ich habe einen guten Chef, der hat gesagt, nein. Ja, ich darf heute hier stehen und ich würde euch auch sagen, ich würde viel lieber gerade da hinten sitzen und würde lieber zuhören. Aber heute ist meine Aufgabe, hier vorne zu stehen. Und ich möchte Jesus in meinem Leben in das Zentrum setzen. Und deswegen habe ich das angenommen und habe gesagt, na gut, ich setze mich nicht irgendwo in die Reihen und ich werde mich nicht vergraben, sondern ich werde hier vorne stehen. Und auch wenn es mir gerade schwer fällt, werde ich das machen. Und deswegen bin ich immer noch hier. Und wegen meinem Chef. Und das führt mich jetzt auch zu dem zweiten Teil von Paulus' Motto. Also mir geht's hier heute gerade so ein bisschen Lampenfieber, sagt man vielleicht. Aber es ist auch so, es ist schon Anspannung, ja? Und da möchte ich jetzt auf das zweite Teil, auf den zweiten Teil vom Motto hinkommen. Also Paulus sagt, Jesus ist mein Leben. Und da ist er ganz standhaft. Und dann sagt er, und wenn ich sterbe, dann bin ich endlich bei ihm. Und damit meint er, bei Gott. Und wir reden jetzt hier, glaube ich, nicht so oft vom Sterben und ich will auch gar nicht so sehr auf das Sterben hingehen. Aber ich will euch erklären, was der Paulus da fühlt, warum der so einen Satz sagt. Und ich glaube, der Paulus, der fühlt Heimweh. Hattet ihr schon mal Heimweh? Ich bin ein richtiges Heimweh-Kind gewesen. Meine allererste Übernachtungsparty ist mit Fieber geendet und meine Mama musste mich nachts abholen. Ich weiß, wie sich Heimweh anfühlt. Jede Klassenfahrt, alles ist wuselig, fremde Betten, fremde Zimmer, komische Menschen im Raum und man soll da im Bett schlafen. Oh, kennt ihr dieses, also ich versuche euch jetzt mitzunehmen, falls ihr noch nie Heimweh hattet, ja? Ihr liegt da also in diesem Bett und denkt euch, oh, zu Hause ist wirklich schön. Und hier ist nicht schön. Und wisst ihr, dieses Oh, das hat einen ganz großen Wunsch. Und zwar den Wunsch, nach Hause zu gehen. Nach Hause zu gehen, von Mama und Papa in den Arm genommen zu werden, mit der Lieblingskuscheldecke auf dem Sofa rumzulümmeln und eine Geschichte vorgelesen zu bekommen. Das ist dieses Oh. Eigentlich wäre das doch jetzt schön. Man würde zugedeckt sein in seiner eigenen Bettwäsche und noch einen guten Nachtkuss kriegen. Das ist doch, das ist Heimweh. Wenn das weh tut. Und so stelle ich mir vor, dass Paulus Heimweh hatte. Der wollte von Gott in den Arm genommen werden und der wollte mit seiner Lieblingskuscheldecke mit Jesus auf dem Sofa chillen und der wollte, dass es gut ist und dass es schön ist. Aber gerade ist schwer. Gerade tut's weh. Und wisst ihr, Paulus, der hatte diesen Blick aber dafür. Boah, irgendwann, da wird alles gut sein. Und irgendwann, da wird er dann bei Jesus sein. Und irgendwann, dann ist es okay und dann ist wieder gut. Und deswegen ist dieses Heimweh dieser Wunsch danach, an diesem schönen Ort zu sein, der ist tröstlich, weil wir wissen, es gibt ja diesen Ort. Und weil wir wissen, die Mama nimmt mich in den Arm, wenn ich nach Hause komme. Und meine Lieblingsdecke wartet da. Und Paulus weiß, Gott wird mich in den Arm schließen und der wird mir auf mich aufpassen. Und der hat mich so lieb und dann wird's alles gut sein. Weil er das weiß. Und deswegen gibt es diesen Heimweh und es gibt diesen Schmerz. Aber zu wissen, dass der Ort gut ist, wo wir hingehen. Und damit tröstet er sich auch ein bisschen. Und ich habe vorhin schon gebeichtet, ich war ein Heimwehkind und ich habe aber nie in einem Brief zugegeben, dass ich Heimweh hatte. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, irgendwem zuzugeben, dass ich gerade Heimweh hatte. Und meine erste Übernachtung, ich hätte das nie im Leben zugegeben, aber ich hatte Fieber. Also ich hatte keine Chance, man hat gesehen, ich hatte Heimweh. Und Paulus hat uns das jetzt aber erzählt. Also er schreibt es quasi in seinem Brief und der ist so ehrlich und sagt, ich habe Heimweh und ich hätte gern, dass es schön ist. Und die Umstände sind gerade nicht so cool. Aber, und dann geht's nämlich wieder los, aber die Christen sind ermutigt, aber seine Aufgabe will er weitermachen. Und er sieht überhaupt nicht ein, jetzt still zu sein, weil er will seine Aufgabe, und zwar Jesus in der ganzen Welt verbreiten, die will er ja weitermachen. Und da sagt er, hier bin ich standhaft. Und er sagt nicht, ich esse mal gemütlich, sondern er sagt, ich rede von Jesus. Ganz fest, ganz standhaft sagt er das. Und das finde ich ganz mutig, dass Herr Paulus so ehrlich ist und sagt, ha, Heimweh. Aber wir bleiben bei der Ermutigung. Und weil ich ja heute eigentlich über Vorbilder reden möchte, möchte ich jetzt nochmal genau hinschauen, warum könnte Paulus ein Vorbild sein für uns? Und wenn ich das jetzt alles, was ich euch schon erzählt habe, sage ich nochmal so ganz kurz in 3 Punkten zusammen, dass ihr seht, oh, vielleicht könnte Paulus auch ein Vorbild sein für mein Leben. So, Paulus sitzt in Gefangenschaft und trotzdem ermutigt er. Er sagt, am Ende wird alles gut werden. Ja, ich habe Heimweh, aber wir wollen trotzdem von Jesus reden und wir wollen trotzdem, dass seine Liebe bekannt wird. Also, Paulus hat gerade ganz viel Mühe und er ermutigt uns trotzdem. Und er sagt, oh, ich habe Heimweh und das ist okay. Und er ist so ehrlich, uns das zu sagen. Wie oft sind wir ehrlich, anderen Leuten zu sagen, was gerade weh tut? Und der ist aber ganz ehrlich und sagt, ich fühle mich gerade nicht so gut. Und trotzdem, und das ist nämlich mein 3. Punkt, trotzdem, dass er sich nicht gut fühlt, sagt er aber, trotz dem Schmerz, trotz den Umständen, egal, Jesus ist in meinem Zentrum. Jesus, auf den will ich meine Füße bauen, auf den will ich trotzig meine Füße hinsetzen und sagen, und Jesus soll verbreitet werden. Jesus liebt dich und Jesus liebt dich und Jesus will uns mit Gott versöhnen. Und da bleibt er dran. Der ist super standhaft in seiner Aufgabe und in seiner Hoffnung. So, und wenn ich dann jetzt, also ich ab morgen oder ab heute am besten schon, überlege, Paulus als mein Vorbild zu nehmen, was kann ich jetzt genau tun? Ich für mich, ich kann Jesus überall mit hinnehmen. Ich kann genau wie meine Mama sagen, hey Jesus, komm doch mit mir. Und dann zeig mir doch, was ich zu tun habe heute. Ich kann Jesus fragen morgens, was ist denn heute meine Aufgabe? Was kann ich denn machen? Und vielleicht kann ich auch mal fragen, wen kann ich denn ermutigen? Auch wenn ich gerade vielleicht nicht den Höhenflug habe. Wo kann ich Menschen ermutigen? Und Menschen sagen, wie sehr sie von Jesus geliebt sind. Und jetzt dürft ihr hochkommen gerne. Wenn ihr euch an irgendeinem Punkt jetzt gedacht habt, oh ja, da möchte ich wirklich Paulus als Vorbild nehmen. Und da will ich jetzt vielleicht mal Jesus fragen, was ist denn meine Aufgabe oder was kann ich tun? Wen kann ich ermutigen? Dann möchte ich euch jetzt einladen, aufzustehen, mit uns in den Lobpreis zu gehen und mit Jesus oder vielleicht auch mit den Nachbarn darüber zu reden, was euch jetzt bewegt hat und wo ihr Jesus mitnehmen wollt. Und bitte steht auf, lasst uns zusammen Lasst uns zusammen Gott loben, wie er im Brief geschrieben hat. Das zitiere ich noch schnell. Wenn ich komme, haben wir Grund genug, Jesus richtig fett zu loben. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich werde noch beten und dann geht's los. Papa, ich danke dir, dass du uns Vorbilder gibst, ja, an denen wir wirklich Standhaftigkeit sehen können. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo unsere nächsten Schritte sind, wo du mit uns mitgehen willst. Amen.